Kann man schon so sagen, oder? Bist du hier bei Radio Korax sozialisiert worden, aufgewachsen musikalisch oder moderatorisch
Auf
oder
jeden
so?
Fall, es sind fast 20 Jahre, die ich hier in so Mikrofonen mehr oder weniger mal gesprochen habe. Ja.
Du musst ja unfassbar alt sein.
Danke.
Nein, schön, dass du so viel Erfahrung mitbringst. Ja, also du bist hier eingeladen aus einem konkreten Anlass. Und zwar gibt es eine Veranstaltung am Montag hier in Halle am 29. Da wirst du einen Vortrag halten. Und zwar ist das Thema 100 Jahre anderes Radio, vor allem mit Blick auf die Region, wenn ich das der Seite der Historischen Kommission richtig entnommen habe.
Das stimmt. Also ich schreibe ja da so eine Dissertation seit einiger Zeit zum Thema illegales, alternatives, freies, wie auch immer Radio. Und da hat das die, zum Beispiel haben das Leute in Halle mitbekommen und gefragt, ob man das nicht mit dem Fokus auf Halle mal erzählen könnte. Da habe ich gesagt, klar, können wir machen. Deswegen steht da jetzt 100 Jahre anderes Radio in Halle drüber.
Obwohl du dich ja mit 100 Jahre anderes Radio auch bundesweit stark beschäftigt hast, vor allem auch im letzten Jahr, beziehungsweise wahrscheinlich machst du das schon ein bisschen länger, aber letztes Jahr hat das so richtig Gestalt angenommen für eine breitere Öffentlichkeit, die zu verschiedensten Veranstaltungen gehen konnte.
Genau, also der Anlass 1923 gab es die erste deutschsprachige Rundfunksendung, die man als solche bezeichnen kann. Und das waren dann eben 100 Jahre. Und in ja, diesen Jubiläumsfeuilleton hatten wir die Idee, das greifen wir auf. Wir heißt vor allem ich und eine zweite Person, die auch eine Dissertation, also auch so eine Doktorarbeit schreibt, in dem Fall über die 70er und 80er Jahre illegales Radio. Und das haben wir versucht, also dieses Aufgreifen, weil wir schon so ein bisschen vermutet hatten, ja, da wird sicherlich beim Öffentlich-Rechtlichen was geben. Und das sah ziemlich genauso aus, wie wir es vermutet hatten. Also so ein bisschen historisch, wie das damals 1923 klang. Und dann kamen die Nationalsozialisten und haben das schöne Radio missbraucht. Und seitdem gibt's Radio und da gab es mal Pannen. Da wurden halt die Anekdoten von früher erzählt. Unser Ansatz war, naja, dieses Medium hat an sich schon viele, viele Jahrzehnte so ein Potenzial gehabt oder viele Leute dachten, es hätte ein Potenzial. Und wir haben vor allem die Momente versucht herauszupicken, wo das, sagen wir mal, nicht ganz im legalen Rahmen abgelaufen ist. Das waren dann zum Beispiel in den 20er und 30er Jahren. Der Freie Radiobund, der einen eigenen Sender wollte und ihn nicht bekam, weil sie durchaus etwas sehr links unterwegs waren. Und dann haben sie gesagt, machen wir halt einfach unsere eigenen Sender auf. Verhindert oder versucht zu verhindern, wenn in Berlin 1931 Wohnungsräumungen angesetzt waren und haben ihre Sender aufgestellt und haben die nähere Umgebung darauf hingewiesen, dass man da vielleicht mal näher kommen könnte und dies verhindern könnte. Und genau solche Praxisbeispiele, vor allem aber auch, was passierte in den 70er Jahren, in den 80er Jahren im Westen, in der BRD. Also es gibt eine Radiopraxis, einige hundert Sender, die eng verbunden sind mit dem, was man neue soziale Bewegungen nennt. Also alles von Anti-AKW zur Hausbesetzung. Eine breite Praxis, die, wenn sie mal behandelt werden, heutzutage eher so als, ha, wie niedlich das damals war. Ach, und die haben, als sie vor der Polizei weggelaufen sind, den Sender, von dem sie gesendet haben, vergraben. Ist das nicht putzig gewesen damals? Und genau, Jan und ich, auch Jan aus Bremen und ich, uns da jetzt schon gefühlt auch sehr viel, viele Jahre mit beschäftigen und so ein bisschen was ausgegraben haben, dachten wir, das wäre ein Anlass, das ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen. Hieß Veranstaltung 15 an der Zahl bundesweit. Und da haben wir versucht, Leute, die das in dieser Praxis, das hieß dann meistens 70er, 80er oder Anfang der 90er Jahre, einfach mal probiert haben, da oft auch gescheitert sind. Aus unterschiedlichen Gründen, was nicht zuletzt auch daran lag, dass Post und Polizei das nicht so richtig gut fanden und gesagt haben, 5 Jahre Knast steht da drauf, was ihr hier tut. Oder so jetzt nie ausgesprochen, aber es gab die Drohung im Hintergrund.
Es ist aber niemand für 5 Jahre ins Kettchen gegangen wegen Radio machen, oder doch?
Nicht für 5 Jahre, aber es gab die Fälle von zum Beispiel jemand in München, 8 Monate in Untersuchungshaft und der hat nicht mal gesendet, der hat einfach nur den Sender schon zusammengebaut gehabt. Hat das aber etwas zu breit getreten in seinem scheinbaren Freundeskreis. Genau, der saß erstmal 8 Monate in Untersuchungshaft, bis dann selbst in Bayern irgendwann gesagt wurde, naja, er hat ja eigentlich gar nichts gemacht. Genau, aber das war die Drohung. Die Drohung hieß schon, beruhend auf auch sehr alten Gesetzen, dass man dafür 5 Jahre in Haft kommt. Und die juristische Spitzfindigkeit der Leute damals war, naja, unter Strafe ist ja nur gestellt, dass man beim Senden erwischt wird. Zum Beispiel Kassetten damals ein wichtiges Medium. Man hat Kassetten bespielt und das dann in irgendwelchen Baumkronen versteckt und per Fernsteuerung abgespielt. Das Bespielen von Kassetten ist jetzt erstmal nicht strafbar. Also man muss mich in dem Moment erwischen. Und das fanden die Behörden natürlich eher so semi-optimal, weil das sehr aufwendig war, das herauszufinden. Es gab diverse Staatsanwaltschaften, die dann auch noch andere Vorschläge hatten. In Bayern zum Beispiel in den 80er Jahren gab es in Erlangen eine Staatsanwaltschaft, die hat gesagt, Moment mal, ist nicht das Hören eines solchen Senders nicht schon strafbar? Wo dann die ein oder anderen darauf aufmerksam gemacht haben, ja, das hatten wir als Praxis zwischen 1933 bis 1945 schon probiert in Deutschland. Gewisse Kontinuität hat sich auch nicht durchgesetzt dann in den 80er Jahren dieser Art und Weise und auch das Nachempfinden, wer hat denn das jetzt gehört, das hat selbst die bayerische Staatsanwaltschaft vor größere Probleme gestellt. Mhm. Aber es gab die Drohung im Hintergrund und es gab diverse Gerichtsprozesse, die oft vom Wohlwollen der Richter, selten der Richterin, dann abhingen. Mhm. Also in Freiburg gibt es einen Fall, da wurde jemand verurteilt, der musste eine Geldstrafe zahlen und der Richter hat aber gesagt, ja, Sie sind ja hier in so einer Anti-AKW-Initiative, dann spenden Sie das Geld doch irgendeiner Initiative, die Ihnen gefällt. Mhm. Und da blieb das quasi im Verein.
Und du kennst dich ja aus, also sind es meistens Kollektive gewesen, die sich so zusammengetan haben, um halt diese, ich sag jetzt mal, linken Sachen zu senden? Oder waren es eben manchmal dann auch Einzelpersonen, weil irgendwo steht, glaube ich, geschrieben, entweder auf der Seite, die er, glaube ich, auch erstellt hatte zu 100 Jahre anderes Radio, dass man sich sozusagen auch privat einfach zu Hause relativ einfach so einen Sender bauen konnte. Also haben das auch Leute gemacht oder hat das schon eher in Kollektiven stattgefunden?
Beides. Also als ein Beispiel, was ich dann zum Beispiel am Montag bringen werde, ist, es gab überraschend viele Menschen, die zum Beispiel in der DDR Musikprogramme ausgestrahlt haben. Meist aus der Motivation heraus zu sagen, ja, was sonst im Musikprogramm hier läuft und selbst was die Westsender so bringen, das ist irgendwie nicht das, was ich hören will, was meine Clique oder meine Freundin hören möchte, dann spiele ich das einfach selbst. Mhm. Und das waren dann maximal Freundeskreise, oft auch einfach nur so junge Technik-Nerds. Und da lief das oft allein ab, auch aus Sicherheitsgründen. Und am Beispiel der DDR kann man das ganz gut sehen. Die waren halt immer so in der Spannbreite zwischen, wenn ich das jetzt zu öffentlich mache, kann das schon so seine negativen Konsequenzen haben. Aber gleichzeitig möchte ich, dass es auch jemand hört. Also informiere ich vielleicht mal meine Klasse und hoffe, dass der Lehrer cool ist. Mhm. Das war nicht immer der Fall. Genau, also sowas gab es. Musikausstrahlungen ohne Legalität dahinter. Es gibt natürlich dann eher politische Gruppen, die das als Idee hatten, dass es ein Werkzeug sein könnte. Vor allem ab den 70er Jahren. Das ist eine weltweite Bewegung. Also jetzt nichts, was hier nur in der BRD stattgefunden hat, sondern es gab eigentlich weltweit, das schon auch vorher, politische Bewegungen, die gesagt haben, das ist ein Medium, das ist sehr schnell. Man muss nichts schreiben. Man wird auch oft weniger schnell erwischt dabei und kann sehr viele Leute erreichen, weil weltweit eigentlich in fast jeder Wohnung so ein Empfänger steht oder stand. Und das ist eine weltweite Praxis, die oft im Sinne des politischen Werkzeugs genutzt wurde. Und das klang oft auch so. Also die Beschimpfung ist Flugblattradio. Eine politische Gruppe, das, was sie eh auf dem Flugblatt geschrieben hat, dann eben noch ins Radio gebracht hat, das klingt oft eher nicht so schön. Und hat vermutlich auch eher wenige Leute erreicht, wenn er abgeschreckt. Aber dann gab es eben auch Gruppen, die haben versucht, damit zu spielen. Und das hieß zum Beispiel, im Zuge von Demonstrationen Radio einzusetzen. Also wenn die öffentlich-rechtlichen Redakteure schon von der Polizei abgeführt wurden oder darauf hingewiesen wurden, hier nicht, dann konnte man da eben trotzdem noch Leute informieren, und sei es die, die vor Ort sind. Und das hat im Sinne des momentanen Zusammengehörigkeitsgefühls, glaube ich, schon viel gemacht, wenn in so einem Kessel von 2000 Polizisten man hört, oh krass, hier kommt ja so eine Art Aufmunterung aus unserer politischen Bewegung heraus. Und das würde ich eher als kollektive Praxis sehen. Also beides. Mhm. Ha, wie so oft ist die Antwort beides.
Ich meine mich zu erinnern, dass in der aktuellen Ausgabe von unserem Radio Korax Magazin auch so ein Text drin steht, der so ein bisschen, ja, vielleicht, also er ist nicht so geschrieben, aber vielleicht so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger, dass so Radio, was wir heutzutage machen, so ein bisschen dazu verkommt oder sich fast ein bisschen davon ablöst, irgendwie ganz nah dran an den Bewegungen zu sein und ja, Radio zum Selbstzweck zu machen sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es sogar selbst geschrieben, kann sogar sein. Jedenfalls, was hältst du denn so davon, was denkst du dazu?
Na, diese politischen Radios sind Radios einer Bewegung gewesen oder mehrerer Bewegungen gewesen, die es so, glaube ich, heute erstmal nicht gibt. Und wenn es sie gibt, also politische Gruppen, scheint es mir zu sein, dass der eher selten der erste Weg Richtung Radio ist, sondern da braucht man schon viel Überzeugung oder jemand, der aus irgendwelchen Gründen das schon mal genauso kennengelernt hat, dass da existiert ja ein Radio und es wird auch gerade gar nicht von der Polizei verfolgt und so. Könnte ja auch ein Medium sein und am Ende kommt ein Podcast bei raus. Kann ja auch passieren. Der Zeigefinger soll eigentlich gar nicht so groß sein, sondern eher konstatierend. Vielleicht bei diesen Veranstaltungen, die wir da auch gemacht haben. Also genau, das war eigentlich vorhin die Frage. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wir haben viel Radio auch gemacht. Das ist auf einer Webseite versehen, die auch nochmal ein bisschen so einen Hintergrund hat, anderesradio.de. Wo wollte ich hin?
Was da so besprochen wurde. Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich so Diskussionsrunden, auch um sich so ein bisschen zu vernetzen.
Genau, bei diesen Diskussionsrunden war das schon eine starke Zweiteilung zwischen Leute erzählen, wie sie das früher gemacht haben. Und dann hatte das genau diesen alte Menschen erzählen von früher und wow, wie spannend. Und auch dann mussten sie eben wegrennen. Mhm. Und das ist aber sehr getrennt von so einer heutigen Radiopraxis. Also ab den 90er Jahren setzt eine Legalisierungswelle ein dessen, was früher freies Radio war. Und da wären dann nicht mehr die Gegner Post und Polizei, sondern manchmal, wenn sie Gegner sind, geht es eher um Medienanstalten, die das Ganze beaufsichtigen und kontrollieren sollen per Auftrag. Oft aber auch das Geld verwalten, von dem man zunehmend abhängig wird, je nach Sender unterschiedlich. Es gibt ja über 30 solcher Sender wie den, die wir gerade hier bespielen. Aber es führt natürlich zu einer Veränderung, die mit einer Praxis der 60er, 70er, 80er Jahre sehr wenig zu tun hat. Und ich glaube, darum ging es dann auch so ein bisschen in dem Text. Wer nutzt das Radio? Für was? Und da ist es gerne auch mal so eine Art, ich spiele gerne meine Lieblingsmusik, was ja auch völlig okay ist, was ja auch früher eine Motivation war. Aber es fehlt so eine direkte Anknüpfung oder so eine Logik, warum sollte denn jetzt ein Medium wie das Radio, dieses alte Medium, mehr sein als ein Punkt im Bewerbungsschreiben für später oder mehr sein als man probiert so ein bisschen aus, was ja auch erstmal okay ist. Genau, und dieses Spannungsverhältnis hatten wir auf diesen Diskussionen sehr oft, dass dann die heutigen Akteure der freien Radios immer gesagt haben, naja, das ist ja schön und gut und ist ja auch toll, weil ohne euch wird es uns vermutlich nicht geben. Aber mit unserer Praxis hat das jetzt eher nichts zu tun. Unsere Praxis heißt, wir kriegen gar nicht genug Leute zusammen, weil alle, wenn sie was machen, völlig überfordert und prekär unterwegs sind, wo sie nicht wissen, wohin in der Zeit. Und andere Leute sagen, warum soll ich denn jetzt Radio machen? Mach doch schon so viel anderes. Und außerdem Job, Familie, Studium, alles nicht entspannter geworden. Und wie soll ich die Miete zahlen? Und dann noch zu sagen, ja, wir hätten da noch ein ehrenamtliches Hobby für euch, mit dem ihr Dinge machen könnt, mit denen wenig möglich ist. Das ist gerade unser Problem, Zitat der örtlichen freien Radios, wo wir auch keine Ahnung haben, wie lange gibt es denn diese Praxis auch noch und mit welcher Motivation können wir möglichst viele Leute dazu motivieren, darüber nachzudenken, was ist denn Radio, wie kann es aussehen, wie klingt gutes Radio, wie klingt anspruchsvolles Radio, ohne dass es darauf schaut, als wahre Dinge zu verkaufen oder möglichst neutral alles zu beleuchten. Und das als frühere Idee, wir geben denen die Stimme, die keine Stimme haben, stellt sich natürlich die Frage, wo jeder seinen Quatsch ins Internet stellen kann, aber keiner so richtig zuhört, außer man zahlt die entsprechenden Gelder, damit man weiter verbreitet wird, kann man natürlich auch stellen. Ja, also inwieweit ist dieses alte Ideal freier Radios noch aktuell? In was hat sich's transformiert? Genau, das versucht so ein bisschen der Text aufzumachen, natürlich nur sehr angedeutet, wie das oft ist bei Text.
Joschi hat mir aufgetragen zu fragen, was eigentlich aus diesen ganzen Veranstaltungen sich vielleicht noch so ergeben hat. Also bestimmt haben da ja auch Menschen neu zueinander gefunden, vielleicht aus unterschiedlichen Städten oder so. Gibt es da jetzt vielleicht irgendwelche neuen gemeinschaftlichen Zusammenarbeiten oder so? Vor allem die Leute, die da auch gewesen sind bei diesen Veranstaltungen. Ich muss sagen, an mir ist es so ein bisschen alles vorbeigegangen, deswegen freue ich mich, dass du ein bisschen erzählst. Aber ja, die Leute, die da so zugehört haben, was können die noch so im Nachgang vielleicht erfahren?
Naja, abseits der Webseite, wo relativ viel dokumentiert ist, auch wo man die Veranstaltung nachhören kann, wo man einige Radiosendungen nachhören kann. Gute Frage. Abseits von nach den Veranstaltungen kommt man zusammen und sagt, jetzt, wenn wir uns in der Straßenbahn sehen, kann ich freundlicher grüßen, weil ich weiß, du hast vor 40 Jahren Radio gemacht. Ist es schon eine Schwierigkeit, also da zu sagen, okay, was macht man jetzt damit? Mein Eindruck ist, dass freies Radio in der Öffentlichkeit, wenn vorkommt, dann, wenn es doch mal Repressionen erleidet. Radio Dreieckland, aktueller Fall, vor einigen Jahren der FSK in Hamburg. Freisenderkombinat hat Besuch von einer Hundertschaft der Polizei bekommen. Das wurde am Ende vom Bundesverfassungsgericht als nicht ganz legale Polizeipraxis deklariert. Radio Dreieckland hat aktuell juristische Auseinandersetzungen. Also dann spricht man mal über freies Radio, ob es im Alltag der Menschen vor Ort so eine große Rolle spielt, würde ich mit einem Fragezeichen versehen. Viele der heutigen Akteure sagen, wir haben das Gefühl, dass so seit 2-3 Generationen oder Studierendengenerationen, auch das, was wir früher oft hatten, dass sehr viele junge Leute in das Radio kamen, sich ausprobiert haben, dass das ein bisschen weggebrochen ist. Und das ist, glaube ich, so gerade der aktuelle Ansatz. Und darüber nachzudenken, wie könnte denn zum Beispiel eine wissenschaftliche Auseinandersetzung sein, wenn alle Kommunikationswissenschaftler, Profs immer erzählen, es gibt öffentlich-rechtliches und privat-kommerzielles Radio. Und dann fragt man im Seminar nach, Moment, was ist denn mit diesen freien Radios? Und dann der Prof einen anguckt und sagt, die haben keine Relevanz, also über sowas müssen wir ja nicht reden. Mhm. Das ist so ein kleiner Baustein, den man vielleicht etwas wegbewegen kann, wenn dann die Profs in Ruhestand sind, die sowas sagen und vielleicht geht da was anderes. Ja, aber ansonsten wäre mir das natürlich lieb, wenn es da weitere Diskussionen gibt, die nicht nur über so ein Jubiläum aus Anlass nachdenken, sondern natürlich auch die eigene Praxis hinterfragen, darüber nachdenken, wie kann man mehr Leute motivieren, in so einem Radio was zu tun und mit welcher Motivation und wie. Vor allem. Und das ist natürlich viel mühseliger als spannende Clandestine-Aktionen kurzzeitig zu organisieren oder eben auch nicht. Mhm. Wie das eher früher der Fall war und immer die Beschreibung war, das macht sehr viel Spaß. Und den Spaß wiederzubringen ist manchmal die Krux vielleicht auch.
Mhm. Vielleicht noch so 2 Fragen. Die letztere wäre nochmal zu deinem Vortrag gleich, aber vorab noch einmal, ich habe neulich einen Artikel in der Taz gelesen, der auch, glaube ich, hier aus unseren Reihen eventuell kam. Und da ging es um Radio Fratz in Flensburg, so ein bisschen als Beispiel dafür, dass dort, also in Schleswig-Holstein, die Ultrakurzwelle ganz abgeschaltet wird und nur noch auf DAB Plus Radio zu hören sein wird überhaupt. Vielleicht mal so kurz noch deine Einschätzung dazu. Was hältst du davon eigentlich so von dieser Entwicklung?
Also in den letzten 30 Jahren wurde immer versucht, digitale Ausspielwege unter die Leute zu bringen. Mittlerweile funktioniert es etwas besser. Nicht zuletzt, weil alle Autos mit DAB Plus Radios versehen werden, die neu produziert werden. Und da sind ja dann einige. Also für die freien Radios war UKW immer sehr nachvollziehbar als Ausspielort, weil es eben räumlich begrenzt einsetzbar ist und die Radios sich als Lokalradios oft verstehen, Probleme vor Ort ansprechen. Wenn hier um die Ecke die Bäume gefällt werden, dann berichten wir darüber. Das interessiert vielleicht, wenn wir hier darüber reden, in Rostock nur so peripher, außer es gibt dort ähnliche Auseinandersetzungen. Bei DAB Plus ist, also das, was da kommen soll, fehlt dann vermutlich genau diese lokale Komponente. Und da ist sehr wahrscheinlich das Argument oft und schnell bei der Hand zu sagen, wofür braucht es denn eigentlich noch diese Lokalradios? Kann doch jeder seine Lieblings-Heavy-Metal-Sender hören über digitale Ausspielwege, dann braucht man genau das nicht. Und dann würde natürlich was wegfallen als Idee, als sozialer Ort. Weswegen die freien Radios sagen, hey, da wollen wir auch schon im Digitalen auftauchen und sehen aber dennoch die Probleme, die es eventuell bringen kann, zum Beispiel UKW abzuschalten. Also alle Studien der letzten 25 Jahre sagen, die Radios laufen trotzdem noch, die UKW-Radios. Und es bedurfte bisher schon sehr, sehr großer Anstrengungen, sehr, sehr viel Gelder der entsprechenden Industrie dahinter. Klingt einfach, ist tatsächlich auch so, die einfach neue Absatzmärkte für neue Produkte sich immer wieder ausdenken. Und da ist eben DAB, DAB Plus mittlerweile ein weiterer dieser Absatzmärkte. Die Position der nicht kommerziellen Radios, wie es im Beamtendeutsch heißt, ist, wenn es dann diese DAB Plus Sachen gibt, flächendeckend, UKW nicht, dann aber bitte mit uns auch. Ob das dann Realität wird, ist, ich glaube, lokal sehr unterschiedlich. Hat oft mit, wer sitzt in welcher Regierung zu tun. Und wenn wir darüber nachdenken, wird man ein bisschen pessimistisch vermutlich, aber ist eine Aufgabe. Für freie Radios, genau, ist, glaube ich, vermutlich eine recht drängende Frage, der sich zu stellen wäre, wenn Sie im Bad eben nicht mehr das UKW-Radio haben. Hören Sie dann noch freies Radio?
In der Küche zum Beispiel.
In der Küche.
Im Wohnzimmer.
Beim Schmieren des Frühstücksbrotes. Mhm. Was spielen die denn für Punk und deswegen das Messer runterfällt und die Marmelade auf dem Boden ist? Nur wegen, dann stelle ich das Radio doch lieber ab.
Das war ja eigentlich so meine letzte Frage, bevor ich nochmal ganz kurz auf den Vortrag am Montag eingehen wollte. Alle, die hier in der Nähe sind, können sich am 29. April zu 18 Uhr in die Frankischen Stiftungen begeben, die sich für das Thema irgendwie interessieren. Warum eigentlich da an so einem lehrreichen, bildungsnahen Ort wie den Frankischen Stiftungen?
Na, weil er total zentral gelegen ist in Halle. Ist einfach so, ist, glaube ich, auch ein Ort, wo man Hörbeispiele ganz schön ausstrahlen kann und es gibt einen entsprechend schönen Hall. Da der Fokus auf Radiopraxis, vermutlich eher unbekannte Radiopraxis, immer noch, auch wenn wir jetzt schon 20 Minuten gesprochen haben, ein paar Beispiele von Versuchen im Raum Halle, bisschen drüber hinaus, mit diesem Medium umzugehen. Manches ist auch humorvoll. Manches ist weniger humorvoll, sondern eher ernsthaft. Aber genau, ich versuche es so 100 Jahre mit vielen Praxisbeispielen und ein bisschen einen Einblick zu geben in vielleicht auch die Schönheit eines alten Mediums.